Vielfalt einfach machen. Ein Podcast über Diversität in der sozialen Arbeit in Brandenburg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts über Vielfalt in der sozialen Arbeit in Brandenburg. Heute sprechen wir über ein Thema, das nicht leicht, aber wichtig ist, denn es wird um Diskriminierung gehen. Eben diese ist ein Teil der Alltagserfahrung vieler NutzerInnen und Klientinnen von sozialen Einrichtungen und begegnet damit natürlich auch direkt und indirekt BeraterInnen und anderen MitarbeiterInnen. Wo nehmen Menschen aus der sozialen Arbeit aber Diskriminierungserfahrungen ihrer Klientin wahr? Wie wird mit solchen Erfahrungen umgegangen und welche Handlungsmöglichkeiten, aber auch Grenzen gibt es? Eine ganze Reihe von Fragen und deswegen habe ich auch gleich zwei Menschen besucht, die mir vielleicht Antworten geben können.
Ich heiße Daniel Herzog. Ich arbeite hier in Brandenburg an der Havel seit 4 Jahren als Migrationsberater für Erwachsene.
Mein Name ist Kerstin Breuer. Ich arbeite bei Machtlos e.V. in Cottbus und arbeite im Freizeitclub ganz unbehindert mit Menschen mit sogenannten geistigen Einschränkungen. Also wir sagen jetzt eher Menschen mit Lernbehinderung. Genau, und ich bin Sozialarbeiterin hier.
Zwei Gespräche, zwei Einrichtungen mit unterschiedlichen Zielgruppen und damit auch zwei Perspektiven. Kerstin verantwortet gemeinsam mit einer Kollegin den Freizeitclub ganz unbehindert, den Menschen ab 12 Jahren besuchen und der ein unglaublich breites Programm hat. Von Kunst- und Sportgruppen über gemeinsame Ausflüge zum Bowling oder ins Kino bis hin zu einer monatlichen Disco, einem Leseclub und Kaffeeklatschtreffen. Über das Programm wird zusammen mit dem sogenannten Clubrat entschieden, einem 7-köpfigen Gremium, das aus NutzerInnen des Freizeitclubs in Cottbus besteht und alle 2 Jahre neu gewählt wird. Daniel stemmt hingegen die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer, kurz MBE, des Vereins Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft in Brandenburg an der Havel. Qua Auftrag berät er seine KlientInnen in so ziemlich allen Lebensbereichen, vom Aufenthaltsrecht über Wohnen und Arbeit bis hin zu Familie und Finanzen. So unterschiedlich die Arbeitsbereiche von Kerstin und Daniel sind, beide erleben immer wieder, dass die Menschen, die zu ihnen kommen, Diskriminierung erfahren.
Wir versuchen, die Leute stark zu machen, dass sie natürlich gegen Diskriminierung im Alltag gewappnet sind. Wo wir angefangen haben vor 20 Jahren, also es war ganz schwierig, haben oft keine eigene Meinung gehabt. Also sie haben das, war dann oft, die oder der hat gesagt, sag ich, Mensch, was sagst du denn? Was ist denn deine Meinung? Und genau, dann ihnen erstmal eine Stimme zu geben, dass sie sich trauen, also erstmal rauszufinden, was sie denken, was sie fühlen, was sie meinen. Und dann stark zu machen, diese Meinung auch zu vertreten nach außen hin. Ja, Diskriminierung ist total vielfältig. Also wir haben auch viele, die aufgrund ihres Aussehens diskriminiert sind, sei denn, sie sehen halt durch ihre Behinderung anders aus. Wir haben auch viele, die sehr von der Figur her sehr kräftig sind, die dann oft beschimpft werden, weil sie dick sind. Also das hören wir ganz oft.
Erlebt ihr das auch selber? Weil du hast ja gesagt, ihr geht zum Beispiel auch ins Kino oder wenn ihr irgendeine Form von Ausflug macht, kriegt ihr das mit?
Wir machen wirklich ganz, ganz viele Angebote außerhalb. Wenn wir in der Gruppe sind, passiert das weniger. Weil in einer Gruppe bist du stärker, da agierst du anders und deswegen gehen die auch gerne in der Gruppe. Ja, bei uns ist das so, also wir gehen raus und versuchen die aber auch zu ermutigen, alleine zu gehen. Und jetzt ist das auch so, dass die sich auch mal selber eine Bowlingbahn bestellen können oder sich eine Freundin oder einen Freund schnappen und ins Kino gehen und in die Schwimmhalle und da wollen wir ja hin. Diskriminierung fängt schon an, also wenn ich mit einer Rollstuhlfahrerin unterwegs bin und es wird nicht die Rollstuhlfahrerin angesprochen, sondern ich. Und das geht aber, die können auch direkt mit ihr reden, sie kann sprechen, dann kann ihnen antworten. Oder wenn unsere Leute permanent erstmal geduzt werden, obwohl man offensichtlich sieht, dass es Erwachsene sind. Also das passiert wirklich auf allen Ebenen ganz oft oder dass dann auch Vorname und Du verwendet werden und bei anderen dann Nachnamen und sie sagt, das ist schon für mich doch schon eine Diskriminierung.
Kerstin erzählt mir auch, dass viele der Freizeitclub-NutzerInnen Diskriminierung bei Arzt oder Ärztin erleben, weil diese nicht mit ihnen reden oder aber ohne Rücksicht eine viel zu komplizierte Sprache nutzen. Daniel hingegen bekommt vor allem zu hören, dass seine Klientinnen auf dem Wohnungsmarkt diskriminiert werden. Mit einem nicht deutsch klingenden Namen kommt es häufig vor, dass sie 10, 20 oder 30 Wohnungen anfragen, die komplett in ihrem Budget liegen und dann trotzdem nur absagen oder gar keine Antwort bekommen. Und er beschreibt weitere Formen der Diskriminierung.
Was mir oft gesagt wird, ist, dass, und das finde ich wirklich, wirklich sehr, sehr schade und traurig, dass wenn Leute diesen Schritt gehen, zu sagen, ich kümmere mich selbst um meine Angelegenheiten, ja, heißt im Zweifelsfall bei der Familienkasse anzurufen oder auch selbst Briefe zu beantworten, Anträge zu stellen, dass mir ganz oft berichtet wird, ich bekomme da keine Antwort. Und wenn man dann selbst als biodeutscher Migrationsberater sich dort meldet oder auch einfach nur eine E-Mail schreibt, teilweise am selben Tag noch das Ergebnis hat, wo die Leute irgendwie 2-3 Wochen verzweifeln, ja, und das ist wieder so ein gefühltes, ne? Aber man hat diese Beispiele und sagt, irgendworan muss es ja liegen, warum bekomme ich jetzt nach 4 Stunden eine Antwort und die Klientinnen nicht? Also das wird mir häufig berichtet auf jeden Fall. Oft ist es auch natürlich so, wenn es darum geht, dass irgendwelche Vorfälle sind wie, ich sag mal, ein Autounfall oder Streitigkeiten, also Fälle, wo die Polizei dazu gerufen wird, dann wird mir auch sehr, sehr oft berichtet, dass es sozusagen dann gleich erstmal so eine Art Generalverdacht gibt und halt einfach die Leute nicht ernst genommen werden. Ja, also dass sie sagen, das war nicht so und ich habe das auch gesagt und dann sitze ich hier, dann schreiben wir das nochmal, dann verschriftlichen wir das nochmal und so. Ne? Und halt ganz oft dieses nicht ernst genommen werden, das ist, glaube ich, so dieses Diskriminieren, nicht ernst genommen werden, das hängt ganz oft miteinander zusammen. Und vor allen Dingen dieses ernst genommen werden, das kriegen die Leute, glaube ich, tagtäglich zu spüren.
Was macht das mit den Menschen, die du das mitkriegst?
Naja, sie fühlen sich halt ausgebremst und gerade was ich vorhin erzählt habe, wenn sie schon eigeninitiativ sind, ja, was wir ja wollen, was wir mit Integration meinen, ne? Also den Leuten das Werkzeug an die Hand zu geben, selbstmächtig zu sein, ja, was halt in Teilen wegen der mangelnden Sprachkenntnisse etc. Halt nicht von Anfang an möglich ist. Ne? Das ist ja eigentlich der Integrationsprozess, den wir begleiten wollen. Aber dann machen sie genau diese Erfahrung. Ne? Ich kann gar nicht selbstmächtig sein, selbst wenn ich es mir zutraue, selbst wenn meine Sprachkenntnisse auch für mein Gegenüber, das kein Englisch spricht oder weiß ich nicht was, völlig ausreichend sind. Ne? Aber ich einfach schon nicht ernst genommen werde, weil ich halt eine dunklere Hautfarbe habe, weil ich nicht akzentfrei Deutsch spreche. Und das bremst die Leute aus, na, dann gibt es auch eine gewisse Resignation natürlich. Ja. Na klar, also wenn ich immer wieder ausgebremst werde, bin ich irgendwann an dem Punkt, dass ich sage, dann brauche ich es auch nicht mehr versuchen, wenn ich eh nicht durchkomme.
Sowohl Kerstin als auch Daniel bekommen also immer wieder von Diskriminierungserfahrungen berichtet. Nochmal zur Erinnerung, beide arbeiten nicht bei Antidiskriminierungsberatung. Warum das Thema Diskriminierung dennoch wichtig für sie ist, bringt Kerstin auf den Punkt.
Weil Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, gerade unsere Nutzer und Nutzerinnen mit ihren Beeinträchtigungen immer wieder davon betroffen sind. Und weil das leider ein großer Teil ihres Lebens und ihrer Wirklichkeit ist. Und ich kann doch hier nicht ein lustiges Freizeitangebot machen, wenn die sagen, in der Straßenbahn wurde ich schief angeguckt oder ich wurde beschimpft oder der Busfahrer hatte schlechte Laune und hat mir nur widerwillig die Rampe ausgefahren, dass ich rein konnte oder hat mich gar nicht mitgenommen oder so. Also das kann man ja nicht voneinander trennen. Also und das ja in unserer Konzeption, also Selbstbewusstsein stärken, die Menschen stärken, dass sie selber für ihre Rechte eintreten können.
Traurig, wütend, frustriert, ohnmächtig. Das sind Worte, die fallen, als ich Daniel und Kerstin danach frage, was es mit ihnen macht, wenn sie diskriminierendes Verhalten berichtet bekommen. Beide betonen, wie wichtig es sei, stark und handlungsfähig zu bleiben. Und das gelte natürlich vor allem für die Menschen, die ihre Einrichtungen besuchen. Dafür müssten diese aber ins Reden kommen und das Gefühl haben, offen über ihre Erfahrungen sprechen zu können.
Wie bringe ich denn meine Nutzerinnen und Nutzer dazu, über Diskriminierungserfahrungen zu sprechen? Du hast anfangs von einem Schutzraum gesprochen zum Beispiel. Ne? Also wahrscheinlich ist es wichtig, erstmal so ein Klima zu schaffen?
Ja, eine vertrauensvolle Atmosphäre, natürlich. Also es müssen dann auch Personen anwesend, die man vertraut. Also wenn man jetzt oft so, dass dann auch einige mit Assistenz kommen oder mit Praktikanten oder wir arbeiten ja auch viel mit Ehrenamt zusammen. Also dass man auch vorher fragt, möchtest du jetzt drüber reden oder auch Einzelberatung anbietet, wenn man jetzt merkt, da ist jemand total am Boden und versucht das rauszukriegen. Also dann bieten wir auch Einzelberatung an. Es kommt vor. Aber oft ist es auch so, dass sie sich auch gerne in einer Gruppe ausdrücken. Und wir sagen auch, was hier besprochen wird, das bleibt hier im Raum.
Ich versuche so menschlich wie möglich zu sein. Ich versuche die Leute immer auf Augenhöhe zu behandeln. Also ich versuche nie, dass da irgendein Unterschied zwischen uns erkennbar ist. Und ich glaube, Das eigentliche Vertrauen erarbeitet man sich, indem man über einen längeren Zeitraum mit den Menschen zusammenarbeitet und die Menschen, also das merken die ja auch im Zweifelsfall nicht in der ersten oder in der zweiten Beratung so, ne, wie das Gegenüber drauf ist, wie gut er wirklich arbeitet am Ende und so weiter, wie ernst er die Leute nimmt oder sie. Und deswegen ist es eigentlich, ich versuche eine gute Arbeit zu machen, ich versuche die Leute so gut wie möglich zu unterstützen und das merken die dann nach einer Weile natürlich schon, wenn sich gewisse Erfolge einstellen, wenn ich ihnen an Stellen weiterhelfen kann, wo sie selber halt irgendwie 3 Wochen verzweifelt versuchen, das selbst in die Hand zu nehmen und aus strukturellen Gründen ihnen das verwehrt wird. Ja. So, ne? Und an den Stellen merken die das natürlich schon und dann stellt sich, glaube ich, so ein Grundvertrauen ganz automatisch ein.
Kerstin und Daniel scheinen beide über die Grundhaltung zu verfügen, die wichtig ist, um mit den Diskriminierungserfahrungen umzugehen, von denen sie hören. Und sie betonen beide immer wieder, dass es nicht darum geht, anstelle ihrer Klientin gegen Diskriminierung zu kämpfen.
Also das ist so ein Punkt, der ist mir mega, mega, mega wichtig. Ich weiß auch nicht, ob das an jeder Stelle funktioniert, aber man muss halt als beratender Mensch immer aufpassen, dass man nicht in so eine paternalistische Schiene verfällt. Ja, also das ist gut. Ich versuche mir Fachwissen anzueignen, ne, um einfach die Klientinnen so sauber wie möglich beraten zu können. Aber am Ende zeige ich als Berater immer nur Wege auf. Ja. Ne? Also von mir aus auch mit Pro und Contra, aber die Entscheidung, die trifft am Ende immer der Klient. Ich supporte den, wenn er sich so entscheidet und ich supporte ihn, wenn er sich so entscheidet. Ja, und ich versuche ihm so viel wie möglich Informationen an die Hand zu geben, dass er da für sich eine ordentliche Entscheidung treffen kann. Aber treffen muss er sie. Das kann ich nicht machen und das sollte ich auch nicht machen.
Menschen stark und selbstbewusst machen, sie ermutigen und ihnen Wege aufzeigen. Ich glaube, diese Ziele haben sowohl Kerstin als auch Daniel in ihrer Arbeit. Beide stoßen dabei natürlich an Grenzen, seien es die eigenen fachlichen Grenzen oder aber hohe Hürden auf struktureller Ebene.
Ich glaube, dass wir als Beratende den eigenen Fokus A mehr drauf haben müssen, denke ich, aber uns auch das Handwerkszeug halt drauf tun müssen, das Wissen drauf tun müssen halt so. Also was ich echt nicht verstehe, das sind dann strukturelle Sachen in jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt. Muss es eine staatliche Antidiskriminierungsstelle eigentlich geben, eine voll ausfinanzierte? Das müsste eigentlich zum Portfolio jedes Landkreises gehören, ist es leider nicht. Ne?
Wir verweisen an Beratungsstellen, haben wir auch schon oft gemacht. Oder sagen auch Menschen, wenn die einen ambulanten Betreuer oder so oder sind auch manchmal angerufen und klären manchmal Sachen, wenn sie sich unsicher sind oder sagen, Mensch, den kannst du mal anrufen, ich kann das nicht erklären oder so.
Verstehe. Okay, ja. Okay, das ist ja wichtig.
Das machen wir, weil wir können nicht alles machen. Wir holen uns auch, wie gesagt, also auch viele Fachexperten, weil wir können nicht alles wissen und das geht nicht. Und es ist ja auch wichtig, also wenn ich eine Fachfrage habe, gehe ich auch zum Experten, warum sollen sie das nicht auch tun?
Das ist dann halt auch ganz wichtig, ne? Man muss die Netzwerke haben, dass ich muss nicht alles wissen, aber ich muss wissen, wohin kann ich A, verweisberaten oder wen kann ich im Zweifelsfall mal für eine kurze fachliche Auskunft anrufen. So, ne? Die Kontakte muss ich haben, das gehört dann zur Professionalität dazu.
Wichtig ist noch, dass sich Menschen öffnen und über ihre Erfahrungen reden, dass man Zeit hat, dass man geduldig ist, dass man, ja, und dass man sensibel umgeht. Also wir sind keine Therapeuten. Also wenn das jetzt in eine Richtung geht, würde ich sagen, nee, das können wir jetzt nicht. Da musst du dir professionelle Hilfe suchen oder ich kann dich jetzt so weit begleiten und das andere, da reicht es nicht aus hier.
Zu wissen, wann man mit der eigenen Expertise nicht weiterkommt, ist die eine Sache. Die andere ist, sich selbst fortzubilden und immer wieder auch zu reflektieren.
Also wir bilden uns auch immer wieder weiter, weil gerade, ja, also auch Gesetzmäßigkeiten mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, mit dem Beteiligungsgesetz, da hat sich ja auch ganz, ganz viel geändert. Und Sensibilisierung, ja, ich glaube auch, dass man das lernen muss. Also einige bring's mit. Also wir sehen das ja auch an jungen Menschen, an Praktikanten, die schon mal mit Menschen mit Behinderung zu tun hatten oder die das im Familienkreis haben oder durch die Eltern, die damit aufgewachsen sind, gehen natürlich ganz anders damit um als Menschen, die noch nie was damit zu tun gehabt haben. Und dann muss man natürlich auch oft darauf hinweisen. Aber ich kann jetzt gar nicht sagen, ob ich das von Anfang an hatte. Das weiß ich nicht. Also ich denke, wenn man offen durch die Welt geht und ich glaube, es hat auch ganz viel mit, also wie ist mein Selbstverständnis vom Mensch? Also wie gehe ich mit, ja, sind Menschenrechte für mich selbstverständlich? Also tue ich alles wertschätzend betrachten? Und wenn ich dann ist es, glaube ich, fällt es ein leichter. Und mir passiert das auch schon noch manchmal, wo ich dann vielleicht nicht gleich auf dem Schirm habe, dass ich jetzt vielleicht doch nicht ganz so, also ich bin auch nicht perfekt, jemand doch vielleicht irgendwie so leicht, was heißt diskriminiert habe, aber das nicht in Ordnung war, aber da tun wir uns auch gegenseitig im Team reflektieren, also dass wir nochmal Sachen nachbehalten und dann auch sagen, ach Mensch, ey, jetzt habe ich das und das gesagt, war das jetzt in Ordnung? Also man muss sich immer wieder selbst reflektieren, also man kann das wirklich nicht voraussetzen und sagen, es ist immer so, muss immer wieder gucken, Mensch, war das jetzt in Ordnung? So kann man das anders? Und man muss natürlich immer im Gespräch bleiben. Also wenn wir jetzt die Angebote wir machen die natürlich auch mit den Leuten.
Ich glaube, wo wir uns drüber Gedanken machen müssen, wie wir diskriminieren, wie wir als Beraterin diskriminieren. Ja, und also bei allem Anspruch kann sich, glaube ich, niemand von uns davon freisprechen, dass auch wir Vorurteile über bestimmte Menschen im Kopf haben und also die wir vielleicht nicht laut rausposaunen und die wir vielleicht auch gar nicht so präsent vor uns haben, aber die trotzdem in uns sind. Und ich glaube schon, dass wir manchmal Leute auch diskriminierend behandeln.
Um darauf zu kommen, muss man ja erstmal reflektieren und selber beobachten.
Das
und
ist so. Der erste Schritt, genau.
Genau. Ja. Bleibt da, ich stelle mir das so schwer vor, im Arbeitsalltag dafür, die Zeit auch zu haben, die
das meine, Ruhe. Das meine ich gerade so. Was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Ne? Der erste Schritt ist die Erkenntnis. Aber der zweite Punkt ist dann die Umsetzung. Und an dem Punkt bleibt es dann leider oft genau aus diesem Ressourcenmangel liegen halt so. Ne? Also ist ja nicht nur Diskriminierung. Ja. Wo ich ganz ehrlich auch als Berater einen Nachholbedarf für mich sehe, aber praktisch nicht wirklich weiß, wie ich es dann am Ende wirklich verbessern kann, außer jetzt mit meinem Bewusstsein da vielleicht ein bisschen anders drauf zu gucken.
Aber da müsste es dann vielleicht nochmal zusätzliche Unterstützungsstrukturen geben, oder? Für Beraterinnen und Berater.
Also was natürlich immer ganz wichtig ist, das nutze ich auch rege. Wir haben bei uns, ich weiß nicht, ob das immer in den sozialen Strukturen so ist, ich habe die Möglichkeit, eine Supervision jedes Jahr in Anspruch zu nehmen, was ich auch tue. Und was sicherlich auch für ausgebildete SozialarbeiterInnen, ich kann es nur empfehlen. Ja, ich bin jetzt Quereinsteiger, okay, aber ich kann es nur empfehlen und es ist sehr, 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 sehr wichtig für mich.
Kerstin hat es an einer früheren Stelle dieser Podcast-Folge gesagt. Diskriminierung betrifft meist Menschen am Rand der Gesellschaft und das sind oft jene Menschen, um die es in der sozialen Arbeit geht. Entsprechend ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich der Bereich insgesamt mit Diskriminierung als Thema der eigenen Arbeit auseinandersetzen muss. Doch was, wenn ich mich vielleicht noch nicht so intensiv damit beschäftigt habe? Wie kann ich mich da auf den Weg machen? Was ist nötig? Dazu hat Kerstin eine, wie ich finde, ziemlich gute Antwort.
Also erstmal muss ich ja sagen, dass das Thema, also überhaupt erstmal ein Thema sein muss. Also dass Diskriminierung in irgendeiner Form thematisiert wird. Also sei es jetzt in einer Konzeption, in Leitbild oder nur erstmal in der Dienstberatung. Also dass man sich das bewusst ist. In allen sozialen Einrichtungen, also wir arbeiten ja alle mit Menschen, die oft, genau was ich vorhin schon auch gesagt habe, am Rande der Gesellschaft sich befinden, die unsere Unterstützung und Hilfe benötigen. Und genau, und ja, glaube ich, alle Diskriminierung in irgendeiner Form erfahren. Also ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, wo Diskriminierung überall stattfindet. Also so dieses Bewusstsein, diese Sensibilität, und das geht, glaube ich, nur, wenn man es als Thema bewusst mit aufgreift und darüber erstmal redet. Und ich glaube, daraus ergibt sich schon ganz viel. Und dann die Menschen, die diskriminiert werden, natürlich ernst nehmen und ihnen einen Raum geben, das auch zu äußern. Also jetzt wirklich auch in der Beratung nicht nur oder die Hilfe abzuspulen, sondern zu sagen, Moment, da ist noch mehr. Oder dass wir nicht nur hier lustige Freizeit machen und mit denen ins Kino und Bohnen gehen, sondern auch, Mensch, was hast du auf dem Weg hierher erlebt? Oder was ist heute passiert? Oder wo fühlst du dich ausgegrenzt? Ja. So das Simpelste, oder? Was man tun kann.
Daniel Herzog und Kerstin Breuer haben uns in dieser Podcast-Folge erzählt, wie sie in ihrer Arbeit mit Diskriminierungserfahrungen von Klientinnen umgehen. Zwei Perspektiven auf ein komplexes Thema. Schließlich geht es darum, einzelne Menschen konkret zu unterstützen und Verhältnisse, die Ausgrenzungen und Benachteiligung produzieren, zu verändern. Zwei Ansprüche, die oft nicht leicht und manchmal gar nicht unter einen Hut zu bringen sind. Es zeigt sich, dass der Umgang mit Diskriminierung eine persönliche und fachliche Herausforderung für Menschen in der sozialen Arbeit ist. Dabei gibt es leider keine Musterlösung. Nötig sind aber in jedem Fall Wissen, Erfahrungen und Ressourcen. Musik Vielfalt einfach machen, ein Podcast über Diversität in der sozialen Arbeit in Brandenburg, ist ein gemeinsames Projekt von In Schwung für Demokratie und Beteiligung, einem Angebot des Paritätischen Landesverbands Brandenburg und der Antidiskriminierungsberatung Brandenburg des Vereins Opferperspektive. Übrigens, die Antidiskriminierungsberatung bietet Workshops und Beratung zur diversitätsorientierten Organisationsentwicklung an. Weitere Informationen in den Shownotes und auf www.vielfalteinfachmachen.de.
Das war Vielfalt einfach machen. Der Podcast über Diversität in der sozialen Arbeit in Brandenburg. Ihr wollt keine neue Folge verpassen? Dann abonniert uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal.